Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe am Sonntagabend am Ende einer vollen Woche, in der unter anderem der Modedesigner Dries van Noten seinen Rückzug bekannt gab. Eine Ära geht damit zu Ende in der Modewelt, sagt die Modetheoretikerin Diana Weiß. Das Interview mit ihr gleich hier bei Fazit. Wir ziehen Bilanz der Leipziger Buchmesse und wir werden auch über eine spektakuläre Premiere sprechen. Georg Friedrich Händels Julius Caesar an der Oper Frankfurt. Über 4 Stunden ging die Inszenierung. Unsere Kritikerin, die hat sich bereits begeistert aus der Pause gemeldet. Dazu dann mehr nach den Kulturnachrichten. Nach 4 Tagen vollem Programm ist heute die Leipziger Buchmesse zu Ende gegangen. In Leipzig immer ein gewaltiges Lesefest, das nicht nur auf dem Messegelände, sondern auch an vielen Orten in der Stadt gefeiert wird. Und natürlich wieder ein großes Treffen der Cosplayer, die stets ein bisschen Leichtigkeit und Spaß in den seriösen Literaturbetrieb streuen. 2800 Veranstaltungen gab es insgesamt und natürlich Preisverleihungen. Unter anderem bekam Barbie Markowitsch für ihr Buch Mini-Horror den Preis der Leipziger Buchmesse in der Sparte Belletristik. 4 Tage ausführlicher Berichterstattung auch hier im Deutschlandfunk Kultur. Stefanie von Oppen zieht jetzt ihre persönliche Messebilanz.
Es war wohl so eine Art Schlüsselmoment zu Beginn einer Messe, die einen explizit politischen Anspruch hatte. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zwischen etwa 10 baumlangen, glatt rasierten Männern mit Knopf im Ohr, gefolgt von einem Tross Journalisten und Schaulustiger. Mühsam schiebt er sich durch den engen Korridor zwischen dem Stand der Ukraine und dem der Gastländer Niederlande und Flandern. Plötzlich Unruhe. Eine junge, schmale Frau wird unsanft am Arm gepackt und weggezerrt. Zurück am Boden bleiben Flugblätter, unweit der schwarzen Bundespräsidentenschuhspitze. Es geht um eine Erklärung zu sozialer Gerechtigkeit, Klimakatastrophe und Gefahr von rechts, die Steinmeier unterschreiben soll. Aber Frank-Walter Steinmeier muss erstmal den Ukraine-Stand eröffnen. Am Abend vorher hatte es einen, ja, skandalträchtigeren Zwischenfall gegeben. Olaf Scholz war bei seiner Eröffnungsrede von Rufen gegen den Gaza-Krieg unterbrochen worden. In diesen beiden Politikerauftritten mit Störung spiegelten sich die großen politischen Themen der Messe. Zum 4. Mal seit Beginn des Krieges war die Ukraine auf einer Buchmesse fast so präsent wie das offizielle Gastland. Der freundliche Stand aus recycelten hellen Zeltbahnen der Niederländer und Flamen lag nicht ganz zufällig neben dem der Ukraine. Dort ging es um das Schreiben im Krieg, um Zeugenschaft, um Identität, um Exil, aber auch ganz handfest um Waffenlieferungen und die Rolle der NATO. Immerhin, das Auswärtige Amt in Gestalt des Goethe-Instituts ließ es sich was kosten. Verlage, Schriftsteller, Übersetzer, Kulturschaffende aus der Ukraine auf die Messe zu bringen, um dort ein üppiges Programm zu präsentieren. Und es ist beeindruckend, mit welchem Esprit und welchem fast ungebrochenen Widerstandsgeist die vorwiegend weiblichen Delegierten auftraten. Und das angesichts massiver Raketenangriffe auch auf den westlichen Teil der Ukraine während der Buchmessentage. Und nicht zu vergessen, auch angesichts eines Terroranschlages auf eine Konzerthalle bei Moskau, den Putin den Ukrainern in die Schuhe schieben will. Als Brückenbauerin zwischen West und Ost sei vor allem die Schriftstellerin Lisa Weder aus dem Gastland Niederlande erwähnt. Sie hat ukrainische Wurzeln und in ihrem ersten Roman Alexandra geht es darum. Alexandra ist nicht nur in den Niederlanden ein Bestseller. Es musste erstmal ein Krieg kommen, damit Westeuropa sich für die Ukraine interessiert, hat Lisa Weder in einem Interview gesagt. Ihr aktuelles Buch Tanz, Tanz, Revolution ist eine Parabel auf den Krieg. Mit einem traditionellen Tanz werden Menschen wieder zum Leben erweckt. Man muss sich also bewegen, wenn der Krieg aufhören soll, so ihre Botschaft, nicht zuletzt an den Westen. Und was ist mit dem anderen Krieg, der Deutschland ebenfalls auf besonders drängende Weise betrifft? Um den war es merkwürdig still auf dieser Messe, nach der Eröffnungsfeier. Es war neben den weiteren Auftritten von Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung-Träger Omri Böhm gerade mal eine Diskussionsveranstaltung im offiziellen Programm zu finden, die sich dem Reden über Israel und Gaza widmete. Vielleicht ein Hinweis auf die unklare Haltung der deutschen Regierung, die auch Böhm in seiner Dankesrede implizit kritisiert hatte? Ein weiteres großes Thema auf der Buchmesse hatte auch schon seinen ersten Aufschlag bei der Eröffnungsfeier. Eine Plakataktion der neuen Buchmessechefin Astrid Böhmisch. Demokratie. Unzählige Veranstaltungen im Verlauf der 4 Messetage widmeten sich diesem Thema. Wer die Buchmesse für eine Flucht aus dem Alltag nutzen wollte, fand hier natürlich auch sein Universum, allen voran die Cosplayer in ihren schrillen Kostümen. Die Comic-Con feierte ihr 10-jähriges Jubiläum. Die Hallen, wo die Fantasy- und Comic-Verlage versammelt waren, barsten besonders am Wochenende aus allen Nähten. Ob Krisen und Kriege, Rückzug und Realitätsflucht, am Ende war die Leipziger Buchmesse einmal mehr eine, ja, auch fröhliche Feier des Lesens. Nicht zuletzt trug dazu der großartige Auftritt der Niederländer und Flamen bei. Nur einer fehlte mit seiner unerschöpflichen Energie, der ehemalige Messedirektor Oliver Zille. Seine Nachfolgerin blieb bei dieser, ihrer ersten Messe, eher blass. Im besten Falle aus Pietät gegenüber ihrem Vorgänger.
Was von der diesjährigen Buchmessenausgabe bleibt, die Bilanz war das von Stefanie von Oppen. Die US-Amerikanerin Roni Horn ist aus dem internationalen Kunstbetrieb nicht wegzudenken, und zwar schon seit vielen Jahrzehnten. Sehr früh beschäftigte sie sich bereits mit Geschlechterfragen, war eine Vorreiterin in puncto Genderfluidität, und es spiegelt sich eben auch in ihrer Kunst. Das Kölner Museum Ludwig zeigt nun eine Retrospektive, in der neben Fotografien und Skulpturen auch bislang noch nie gezeigte Zeichnungen zu sehen sind. Give me a paradox or give me Death, Tod oder Widerspruch, ein schöner Titel, gerade in diesen Zeiten, der das Ungereimte, das Paradox bejaht. Susanne Lurweg über die Ausstellung.
Ein junges Mädchen lacht in die Kamera, zieht eine Grimasse, blickt ernst, traurig, interessiert, gelangweilt. Je 48 Bilder ein und desselben Kindes hängen am Eingang der Ausstellung an zwei gegenüberliegenden Wänden. »This is me, this is you«, so der Titel der Arbeit, zeigt die Nichte der Künstlerin. Im ersten Moment glaubt man, die Fotos bildeten exakte Paare und man müsste sie ähnlich einem Memory-Spiel nur zuordnen. Ein Irrtum, erklärt Leonore Spemann, eine der Kuratorinnen der Ausstellung.
Wenn man den Kopf hin und her bewegt, sieht man auch, okay, es ist dasselbe Bild, aber dann schaut man nochmal hin und die Bilder sind eben immer 3 Sekunden voneinander entfernt entstanden. Und das heißt, da geht es auch eben um diesen ganz kleinen Moment, der den Gesichtsausdruck vielleicht verändert oder in dem dann vielleicht ein anderer Gedanke in dem Kopf ihrer Nichte war.
Die Künstlerin selbst sieht man hier ebenfalls das erste Mal, als Rückenfigur und als Paar. Zweimal kaum zu unterscheidende Fotos eines Kopfes mit grauen, kurzen Haaren. Ganz anders die Bilder, in denen die Paarungen von vornherein gegensätzlich sind. Kinderbilder hängen neben Jugendaufnahmen, Teenager-Schnappschüsse neben Fotos einer jungen Erwachsenen. Yilmaz Givior, Direktor des Museum Ludwig, der den größten Teil der Ausstellung gemeinsam mit Roni Horn konzipiert hat.
Wir glauben immer, einen anderen Menschen zu sehen, manchmal eine junge Frau, manchmal einen jungen Mann, ohne dass sie sich aber jetzt wie Cindy Sherman oder so verkleidet hat, sondern es sind wirklich Familienfotos, also wo sie die Familie gefragt hat, Porträts von ihr zu geben, von Freunden Porträts. Und sie sehen, wie unterschiedlich sie dort ist.
Roni Horn wurde 1955 in New York als Kind jüdischer Eltern mit Namen Rose geboren. Die eindeutige Geschlechterzuschreibung behagte ihr nicht. Die Wahl eines neutralen Vornamens löste das Problem. Nach dem Studium geht sie mit einem Stipendium nach Island. Die Kargheit der Landschaft, die Stille und Einsamkeit prägen Horn und ihre Kunst bis heute.
Sie hat ja sehr viel Zeit schon als junger Mensch auf Island verbracht und hat sich da den Naturgewalten quasi auch ausgesetzt. Und das ist etwas, was wir heute vielleicht mit dem Begriff Nachhaltigkeit oder Naturverbundenheit bezeichnen würden. Das ist etwas, was sie schon interessiert hat, bevor das wirklich ein Thema war.
Natur, Identität und Sprache sind die drei Fäden, die die Ausstellung zusammenhalten. In Skulpturen greift sie Gedichte von Emily Dickinson auf. In der Serie Hagrid setzt sie bekannte Sprichwörter auf provokante Art neu zusammen. Neben berühmten Werken fügt die Kölner Schau aber auch neue Aspekte hinzu.
Ich durfte mehrere Tage in ihrem Atelier in New York verbringen, habe dort die ganzen Schubladen und Ordner anschauen können mit ihren Werken und habe dann frühe Arbeiten von ihr entdeckt, die sie selber gar nicht mehr präsent hatte, weil die halt schon teilweise 40 Jahre alt sind. Wir zeigen auch eine Arbeit von 1977, Soft Rubber Wedge, also ein weicher Gummikeil, wo wir ihre quasi Herkunft, wenn man so möchte, aus der Minimal Art noch gut nachvollziehen können.
In die Schublade Minimal Art oder Konzeptkunst passt Roni Horn schon lange nicht mehr. Sie ist ein eigener Planet im weltweiten Kunstkosmos. Einer, der schon früh Maßstäbe in puncto Naturverbundenheit setzt, der schon früh die Vergänglichkeit, Schönheit und Knappheit von Wasser als Ressource thematisiert. Häufig kombiniert mit eindrücklichen Texten.
Zum Beispiel bei Stillwater, dem Werk, was sich mit dem Fluss der Themse beschäftigt, wo eben auch ganz schwere Themen wie Selbstmord, aber eben auch leichte Themen wie Dates oder andere Situationen so zur Sprache kommen.
Die Texte sind so ausführlich und prägnant, dass sie weitere Wandtexte überflüssig machen. Während die BesucherInnen sich zunächst langsam und bedächtig durch die Bild- und Zeichenpaare sowie Bezugsquellen arbeiten, nimmt die Ausstellung von Raum zu Raum an Fahrt auf, wird beschwingter, heiterer, ironischer. Die Werke ikonischer, bekannter, wie die Fotoserie Die Horn mit der berühmten Schauspielerin Isabelle Huppert konzipierte. Die Künstlerin bat sie, aus dem Gedächtnis alte Rollen nachzuspielen.
Manchmal scheint sie einen zu maßregeln, manchmal lächelt sie verschmitzt oder mal versonnen, manchmal ist sie sogar verzweifelt. Also das ganze Repertoire der menschlichen Regung sieht man in diesen Fotografien.
Roni Horns Kunst ist zeitlos und zeitgeistig zugleich. In einer Gegenwart, in der eindeutige Positionen verlangt werden, lässt sie Raum für Interpretation und Fragen. Ihre Auseinandersetzung mit Natur, Identität und Sprache ist politisch, ohne aktivistisch zu sein. Die Kölner Ausstellung ermöglicht einen umfassenden Überblick über ihr Werk, das heute wichtiger denn je erscheint.
Susanne Lurwig über Roni Horn, deren Werke im Kölner Museum Ludwig zu sehen sind, und zwar bis zum 11. August. Die Überraschung und auch das Bedauern waren groß, als diese Woche bekannt wurde, dass der belgische Modedesigner Dries van Noten aufhört. Er ist zwar im Rentenalter, wenn so etwas überhaupt in dieser Branche existiert, aber er hat eben auch 4 Jahrzehnte in der Mode gewirkt, seit den 1980er Jahren und damals die Modewelt von Antwerpen aus auch ein bisschen umgekrempelt. Wie? Darüber spreche ich mit der Modetheoretikerin Diana Weiß. Hallo und schönen guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Haben Sie sich heute zum Interview zufällig in ein Dries van Noten-Stück gehüllt? Wir sehen uns ja leider nicht.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich ziehe mich da immer passend an, wenn ich so ein Interview führe. Also Head-to-Toe Dries van Noten. Es ist wirklich schade, dass Sie es nicht sehen können.
Ja, das bedauere ich. Wie sieht denn das aus?
Naja, wie das halt immer so aussieht, ne? Sehr elegant, ne? Trotzdem irgendwie cool, so ein bisschen grungy und dann so leicht verspielt. Also ich sehe hier ein paar Pailletten, ein paar Stickereien, verschiedene Muster miteinander kombiniert.
Ja, ich verbinde mit diesem Label ja auch so die Lust am Dekor, am traditionellen Handwerk, auch irgendwie Brokat, Stickereien, aber doch dann in so einer ganz modernen Interpretation, also so ganz unkitschig, könnte man sagen.
Ja, das auf jeden Fall. Also ihm ist wirklich dieses große Kunststück gelungen, eben sehr, also tragbar. Ich mag ja dieses Wort eigentlich nicht so sehr, weil es klingt auch immer gleich so ein bisschen langweilig. Aber es ist sehr tragbare Mode. Es ist sehr klassische Mode. Es ist sehr zeitlose Mode, die aber trotzdem also nicht im geringsten langweilig ist und eben auch nicht diese billigen Tricks anwendet, wie alles ist grau, weiß, schwarz und alles passt zusammen, sondern er hat wirklich wild eben gerade Muster und so miteinander kombiniert und einfach so ein unheimlich gutes Gespür dafür gehabt und hat eben auch gerade die Herrenmode etwas femininer gemacht, ne, indem sie farbenfreudiger wurde und sich an neue Muster herangewagt haben, hat aber auch für Frauen eine unheimlich schöne Vision entworfen. So einer Frau, die eben sehr stark ist, sehr elegant, aber auch gleichzeitig wahnsinnig cool und halt so ein bisschen grungy und sehr lässig auch.
Vielleicht hat das alles ja auch ein bisschen mit seiner Herkunft zu tun. Er stammt aus einer Schneiderfamilie in Antwerpen und ich habe gelesen, er hätte eigentlich das Herrenausstattergeschäft der Eltern auch übernehmen sollen. Hat er dann nicht gemacht, sondern Modestudium. Würden Sie sagen, dieses Handwerkliche steckt da eben auch drin, wobei natürlich das Handwerk immer von den großen Designern ja auch gepflegt und auf die Spitze getrieben wurde?
Natürlich, also es ist schon immer eine tolle Voraussetzung, wenn jemand, der Modedesign studiert, halt vorher eine Schneiderlehre gemacht hat oder sich halt sehr gut damit auskennt. Und Dries van Noten, das ist ja auch ein bisschen so eine so eine belgische, ja, flämische Tradition. Er stammt ja nicht nur aus einer Schneiderfamilie, sondern eben auch aus so einer Familie, die halt ein eigenes Geschäft geführt hat über Generationen. Und ich glaube, so diese Seite hat ihn auch immer sehr interessiert oder war sich da sehr bewusst, auf was er sich da einlässt, wenn er so ein Label gründet und das eben auch als Business betreibt. Er war jetzt nicht so ein völlig vergeistigter Künstlertyp, ne, der sich eigentlich nur für seine ästhetischen Entwürfe interessiert. Und ihm hat schon, glaube ich, auch dieser geschäftliche Teil davon Spaß gemacht. Also er hat halt eine sehr große Bodenständigkeit mitgebracht. Und so dieses Schneiderhandwerk, insbesondere so die Herrenmaßschneiderei, ist ja eigentlich so die beste Grundlage für so eine Art von Mode, die er gemacht hat, die eben sehr, sehr stark auf unheimlich präzisen Schnitten basierte.
Er hat Belgien, beziehungsweise auch ganz speziell Antwerpen, damals in den 1980er Jahren, als er anfing, auf die, ja, man könnte vielleicht sagen, internationale Modelandkarte irgendwie auch geholt. Nicht er allein, aber wie ist das denn ihm und seinen Kolleginnen damals gelungen?
Ja, das war eben eine ganz tolle Geschichte. Das ist wirklich so ein Mythos. Es waren ja die sogenannten Antwerp Six. Es waren sechs junge DesignerInnen, die eben alle studiert haben dort an der Kunsthochschule in Antwerpen. Ist ja dann in Folge auch eins irgendwie der begehrtesten, ne, Institute geworden auf der ganzen Welt, wo man eben Modedesign studieren kann. Ja, da waren unter anderem noch dabei Ante Möhlemeister, Walter von Behrendorck, Dirk Bickenberg. Später kam dann noch Magella dazu, dann hieß es Antwerp 6 plus 1. Und die haben sich zusammengetan und der Mythos ist eben, dass sie nicht so viel Geld hatten, sind dann auf die, ne, auf die großen Modemessen gefahren nach London und haben sich einen Standort geteilt und hatten nur so einen ganz schlechten Platz ganz hinten in der Halle, in der Ecke, und hatten dann eben wahnsinnig großen Erfolg, weil dann eben die Einkäufer der großen Modehäuser, die Modemagazine wie ID sind auf sie aufmerksam geworden, haben dann sofort die Kollektionen eingekauft. Was aber auch mit drin steckt und was jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen betrauert wird oder verloren geht mit diesem ja, Rücktritt oder Rückzug ins Private, ist diese Vorstellung, dass man als Modedesigner oder Modedesignerin einfach nur sehr viel Talent braucht und dann eine tolle Abschlusskollektion braucht. Und dann kann man halt auch ganz ohne Investoren so einen internationalen Durchbruch schaffen. Also diese Geschichte hat sich natürlich auch sehr gut verkauft. Und so ein bisschen pessimistisch muss man sagen, heute wäre das eigentlich nicht mehr möglich. Man kann sich tatsächlich nicht mehr vorstellen, dass so eine Erfolgsgeschichte sich nochmal wiederholen könnte.
Er hat ja auch anscheinend aufsehenerregende Schauen gemacht an ungewöhnlichen Orten. Einmal liefen die Models über einen 120 Meter lang gedeckten Tisch, an dem vorher gegessen worden war.
Mhm. Genau, es gab auch eine Show in der Höhle. Also er hat damit auch angefangen. Heute hört man das ja öfter noch, dass es so Offsite-Locations gibt, ne? Und dann werden natürlich auch für Social Media dann tolle Bilder produziert. Das war immer noch die Zeit vorher, ne? Es war auch einfach jemand, der sich Mühe gemacht hat, solche Events zu inszenieren für eine ganz exklusive Gruppe, natürlich von Modejournalisten, Einkäuferinnen und so weiter, in einer Zeit, wo es natürlich nicht die Medien gab, die das dann alles so in Echtzeit in die ganze Welt getragen haben. Deswegen war es schon was Besonderes.
So, und wie geht das jetzt weiter, wenn ein Nachfolger gefunden ist? Kann die Marke Dries van Noten dann einfach so weitermachen? Also wird man das gar nicht spüren, dass der Star-Designer da nicht mehr selbst am Werk ist?
Ja, ich glaube, man wird es nicht sehr stark spüren. Er hat ja schon vor 5 Jahren, ungefähr so 2018, die Mehrheitsanteile seiner Firma verkauft an ein italienisches Modehaus, Puig. Also da ist er ganz gut aufgehoben als Brand. Man hat ja schon in den letzten Jahren gemerkt, es wurde auch ein bisschen expandiert, so im Kosmetikbereich. Also es gab dann mehr Parfums, sind übrigens wunderschöne Flakons. Es gab dann eine neue Make-up-Linie. Und das sind natürlich so typische Lizenzgeschäfte, die dann halt dazugehören. Spekuliert wird, dass es eine Inhouse-Nachbesetzung geben wird. Sprich, jemand wird jetzt den Posten übernehmen, der bereits die letzten Jahre eng mit ihm zusammengearbeitet hat. Also sie werden jetzt wahrscheinlich nicht, wie andere Modehäuser das getan haben, jetzt ganz, ganz spektakulär da eine Person von außerhalb holen, sondern das wird sozusagen in den gleichen Händen bleiben, die jetzt in den letzten Jahren eben auch schon sehr eng mit dem Meister zusammengearbeitet haben.
Mhm, schlicht und einfach. Diana Weiß, Modetheoretikerin, über Dries van Noten, der die Woche seinen Rückzug aus der Modewelt bekannt gegeben hat. Und ich sage herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Viktoria Iglau.
Der ungarische Komponist und Dirigent Peter Ötvös ist tot. Wie ungarische Medien unter Berufung auf seine Familie berichteten, starb er nach langer Krankheit im Alter von 80 Jahren in Budapest. Ötvös galt als Meister zeitgenössischer Musik. Er hatte sich von Zoltán Kodály und Pierre Boulez inspirieren lassen. In den 1960er Jahren studierte Ötvös an der Kölner Musikhochschule und schloss sich später als Pianist dem Ensemble des deutschen Komponisten Karl-Heinz Stockhausen an.
Das war sein Gott eigentlich, hat er auch immer gesagt. Er war Assistent im elektronischen Studio, das der Stockhausen geleitet hat. Er hat da auch schon komponiert, ist aber vor allem mit dem Stockhausen-Ensemble durch die Welt gereist. Das war eine extrem anregende Zeit. Dann hat er sich für kurze Zeit aber vom Komponieren verabschiedet. Er hat als Dirigent gearbeitet beim Ensemble Intercontemporain in Paris. Sehr lange, hochrenommiertes Ensemble, da lernte man unheimlich viel neue Musik kennen. Aber irgendwann hat er sich Anfang der 90er Jahre voll aufs Komponieren geworfen. Und das war dann ein richtiger Ausbruch an Kreativität.
Der Musikkritiker Michael Struck-Schlohn im Deutschlandfunk über den verstorbenen Komponisten Peter Ötvös. Dieser schuf zahlreiche Orchesterwerke, Kammermusik und Opern. Berühmt ist seine Opernversion des Tschechow-Dramas Drei Schwestern. Die Direktorin der Leipziger Buchmesse, Astrid Böhmisch, hat ein positives Fazit der Veranstaltung gezogen. An den 4 Messetagen wurden rund 283.000 Besucherinnen und Besucher gezählt, 9.000 mehr als im vergangenen Jahr.
Sehr erfreulich und wirklich toll, dass vor allem sehr, sehr viele junge Menschen das breite Spektrum an Panels und Diskussionsplattformen im Forum Offene Gesellschaft wirklich genutzt haben und durchgängig volle Hütte. Der Jugendcampus U-Verse wurde wieder großartig genutzt. Das ist für uns ein klares Signal, auch vor allem in Richtung Jugend zu denken.
Die Direktorin der Leipziger Buchmesse, Astrid Böhmisch. Es ist die erste Disney-Produktion, die ihre Weltpremiere in Hamburg feiert. Das Musical Herkules, das heute Abend in der Hansestadt aufgeführt wurde. Es basiert auf dem gleichnamigen Disney-Film von 1997 und versetzt das Publikum in die Welt der griechischen Mythologie. In dem Musical erzählen 5 Musen als Gospel-Quintett stimmgewaltig die Geschichte des Halbgotts Herkules und seiner Abenteuer. Im Hamburger Stage Theater Neue Flora standen fast 40 Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne. Die Hauptrollen spielten Benet Monteiro und May N. Jorolan. Regie führte Casey Nicolon. Die Musik stammt vom 8-fachen Oscar-Gewinner Alan Menken.
Die Kulturnachrichten waren das mit Viktoria Iglau. Georg Friedrich Händels Oper Giulio Cesare in Egitto ist Liebesdrama und Politthriller in einem. Was will man mehr? Und sie gilt zudem als ein echtes Meisterwerk der Barockmusik. Die Handlung erzählt von Krieg und Versöhnung. Sie beginnt mit einem Sieg Cäsars über seinen Widersacher Pompeo. Doch die Aussöhnung, die wird durch politische Intrigen vereitelt. Dabei verliebt sich Cäsar in Kleopatra und am Ende wird sie zur Königin von Ägypten gekrönt. An dieses Ende gelangte die neue Inszenierung der Oper Frankfurt heute Abend nach über 4 Stunden, die aber alles andere als langweilig gewesen zu sein scheinen. Ganz am Anfang klingt Cäsar so.
Thank you.
Empio Diro Toussaint, fulminanter Einstieg heute Abend bei der Julius-Cäsar-Premiere in der Oper Frankfurt. Mit dabei war unsere Kritikerin Natascha Pflaumbaum. Für Fazit, Sie haben sich in der Pause ja schon begeistert gemeldet. Bleibt es auch nach den 4 Stunden dabei bei der Begeisterung?
Ja, die Begeisterung ist groß über den Abend, weil mit dieser Inszenierung eine Geschichte erzählt wird, die so viele Chiffren, Anspielungen und Marker hat, dass diese Story nach 300 Jahren eigentlich immer noch so aktuell ist, dass man sie auf heute beziehen kann, ohne dass da ständig Schilder hochgehalten werden, dass es um heute geht. Es geht um diesen Kriegscase und man hat den Eindruck, man sitzt in so einem True-Crime-Ding. Es ist eine Geschichte über Krieg und Liebe, ja klar, das wissen wir, aber das ganz Besondere und was die Geschichte ins Heute zieht, ist die große Aussage, dass Kriege auf und mit den Körpern von Frauen ausgetragen werden und dass Liebe und Zuneigung zu Frauen immer mit Macht und Krieg verknüpft ist, beziehungsweise im Krieg mit Macht verknüpft ist. Das ist die große Erzählung meines Erachtens von heute Abend.
Eine sozusagen deutlich weibliche Perspektive. Die Regie hat ja auch eine Frau geführt, Nadja Loschki, hat mit ihrer Inszenierung ja übrigens ihr Debüt in Frankfurt gegeben. Wie sah das aus?
Die Bühne ist nur zur vorderen Hälfte bespielt. Ein großer angedeuteter grauer Palast, Marmorwände, kahle, nahezu leere Räume, hohe Decken, keine Türen, aber Durchgänge und Stelen, auf denen so Marmorbüsten von Cäsar positioniert sind. Das ist sehr abstrakt und rational gehalten, aber im Zentrum gibt es ein Laufband. Ein ganz langsames Laufband. Und das Laufband, das bewegt Figuren von rechts nach links. Das bewegt Kulissen in Slow-Mo von rechts nach links. Als gäbe es in diesem Leben der Kriegstreiber keinen Stillstand. Es gibt keine Stills, keine eingefrorenen Fotos, sondern ständige, langsame Fahrten. Und die Geschichte, die hier erzählt wird, ist eine Welt, die komplett entschleunigt ist, die extrem verlangsamt erzählt wird, damit wir wie mit einem Brennglas in jedes Herz schauen können, in jeden Kopf schauen können, jedes Motiv, jedes Gefühl genau und langsam sehen können. Eigentlich werden hier so ein großer biografischer Zeitstrahl der Figuren inszeniert, ein Leben, das an uns vorbeiläuft und in dieses Leben oder dieses Leben ist von Figuren bevölkert, die von Irina Spreckelmeier ganz, ganz analytisch rational eingekleidet werden, Schwarz-Weiß-Kostüme, schwarz für Rom, weiß für Ägypten, aber diese Kostüme sind wieder so kompiliert, dass alles eine Anspielung hat auf ein Stück Geschichte, auf eine Kultur, auf eine Mode. Das ist ein großes Spektrum von Verweisen und Chiffrierungen.
Das klingt nach einer sehr sorgfältigen Inszenierung. Sie haben gerade gesagt, 300 Jahre alt ist dieses Werk. Da fragt man sich natürlich, wie originalgetreu, wie historisierend ist das denn angelegt?
Musikalisch auf jeden Fall originalgetreu oder historisierend. Es gibt eine Continuo-Gruppe, die natürlich wichtig ist für die Klangfarbe mit Cembalo, Orgel, Laute, Gambe und Harfe. Und es gibt dann eben auch die Händel-typischen Instrumente wie Blockflöte, Naturhörner. Also das ist auch vom Impetus von der Händelschen Rhetorik, von der Agogik, das heißt von den Rubati, wann macht man Attacker, welche Affekte spielt man aus. Das ist so, wie wir das aus historisierenden, sage ich mal sehr allgemein, historisierenden Aufführungen kennen. Da geht man auf Tempo und das ist hier auch natürlich gemeint, denn Julius Cäsar ist tatsächlich eine Oper der Koloraturarien und die leben von Tempo, Geschwindigkeit.
Haben wir ja am Anfang gleich schon gehört. Vielleicht mal ein paar Sätze zur Besetzung und zur Leistung der Solisten. Wir haben gehört, Lawrence Sassou als Cäsar. Wie war er denn und wie waren die anderen Sänger?
Der ganze Cast ist perfekt ausgesucht. Alle Stimmen passen zueinander. Lawrence Sassou ist ein Countertenor, der sehr gut mit seiner Stimme spielt. Seine Stimme ist seine Schauspielerei. Er singt mitunter sehr introvertiert, er singt gar nicht immer groß raus. Er hat ein großes Spektrum an Mimiken und Gesten, nichts wird hier zur Pose. Und Pretty Yende aus Südafrika, als Cleopatra, die jetzt ihr Debüt hier in Frankfurt gegeben hat, sie sind ein absolut perfektes Paar. Überhaupt der ganze Cast, also wenn ich noch jemanden hervorheben, Cornelia, Claudia, Ribas, eigentlich müsste ich alle Namen nennen, dann gibt es noch einen kleinen, jungen Countertenor, Juri Juschkewitsch, der in der Rolle des Nireno zu hören war. Ein ganz großer Sänger, der hier seinen Rollen und auch sein Operndebüt gegeben hat aus dem Studio. Insgesamt merkt man, dass diese Inszenierung von der Regisseurin, aber auch von der musikalischen Leitung sehr, sehr ausgesuchte Stimmen hat. Man will zeigen, man will keine Bravour, keine Virtuosität zeigen, sondern man will spielen. Und die Stimme ist Mittel zum Zweck. Und dass sie perfekte Stimmen sind, dient nur der Geschichte.
Das klingt, Natascha Pflaumenbaum, wirklich nach einem perfekten Opernabend.
Ein besonderer Opernabend wegen der Botschaft, ein besonderer Opernabend wegen der Stimmen und ein ganz besonderer Opernabend, weil er eine Geschichte erzählt hat, in dem sich die Gegenwart wiedergespiegelt hat aufs Dramatischste, ohne dass er das, glaube ich, so wollte.
Natascha Pflaumenbaum über Julius Cäsar von Georg Friedrich Händel an der Oper Frankfurt, inszeniert von Nadja Loschki. Am Freitag, also Karfreitag, ist dann die nächste Vorstellung. Der Klimawandel und seine Folgen für unser Leben verlangen nach neuem Denken auf allen Ebenen. Auch Designer machen sich Gedanken darüber, wie eine Abkehr von fossilen Energieträgern und schädlichen Rohstoffen möglich ist. Was dabei herauskommt, zeigt das Vitra Design Museum in Weil am Rhein derzeit in einer Ausstellung, vom kleinen Gadget für unterwegs bis zu großen städtebaulichen Projekten wird durchexerziert, wie und ob ein Leben vielleicht sogar unabhängig von der Stromversorgung aussehen könnte, indem etwa jedes Ding ständig seinen eigenen Strom aus Sonne und Wind oder Wasser erzeugt. Transform heißt diese Ausstellung, Design und die Zukunft der Energie, kuratiert von Jochen Eisenbrand, und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo.
Schönen guten Abend.
Ein Leben autark vom Strom, da fallen mir spontan allenfalls so richtige Aussteiger ein, die im Wald leben. Um die geht es aber wohl kaum in Ihrer Ausstellung, oder?
Nein, es geht eher so um kleine Projekte, die vielleicht inspiriert sind, so ein bisschen vom Campen oder vom nomadischen Leben, wo man eben keine stabile Stromversorgung hat und dann vielleicht auch mal zeitweise ohne auskommen muss und dann eben froh ist um Gerätschaften, die erneuerbare Energien nutzen, also die Sonnenenergie nutzen oder die Windenergie nutzen und die eben aber auch auf dem Wege so ein bisschen darauf hinweisen, wie viel Energie wir so im Haushalt Tag ein, Tag aus verbrauchen und wie man es vielleicht anders machen könnte.
Geht es da um Produkte wie so mobile Solarpaneele oder schon eher so einen ganzheitlicheren Ansatz?
Also hier geht es tatsächlich um Produkte wie Windräder, die man zusammenklappen und mitnehmen kann. Oder wir haben in der Ausstellung auch ein Solarshirt. Wenn man also lange in der Sonne rumläuft, dann kann man sich damit Geräte, die man bei sich führt, aufladen. Solarkocher sind auch dabei oder ein Wasserstoffkocher.
Welche Rolle spielt denn dabei das Design? Also wir reden ja hier auch von ingenieurtechnischen Entwicklungen, wenn es so um Solarpaneele oder sonst irgendwas geht, ne?
Das ist ja eine der Stärken von Design, dass Designerinnen und Designer sich neue Technologien aneignen können und dafür neue Formen oder neue Anwendungen finden, diese Technologien dadurch attraktiv gestalten können und dadurch auch zu ihrer Verbreitung beitragen können.
Das heißt, Designer sind immer mit im Spiel, ja?
Nicht immer. Das ist ein Punkt unserer Ausstellung, dass wir finden, dass diese Energiewende Design braucht, weil sie nicht alleine von technologischen Entwicklungen und politischen Entwicklungen oder ökonomischen Interessen getrieben sein sollte, sondern dass es eben auch gestaltet sein muss. Und Design kann eben neue Entwicklungen auch visualisieren und dadurch, ja, ich finde, wie so positive Narrative entwickeln und Dinge deswegen ja schneller umsetzen oder dabei helfen.
Aber in Ihrer Ausstellung geht es ja auch um viel größere Fragen oder um viel größere Entwürfe und Visionen, also bis zur Architektur und bis zum Städtebau.
Das war uns wichtig, dieses Thema der Energiewende auf ganz verschiedenen Skalen oder mit verschiedenen Maßstäben anzusprechen, vom Produktdesign zur Architektur, zum Städtebau, weil es natürlich, je größer der Maßstab, umso größer ist auch der Impact. Wenn wir zum Beispiel jetzt über Stadtlandschaften sprechen, Mobilität der Sektor und Architektur, das Bauwesen, die verbrauchen insgesamt etwa 60% der Energie weltweit. Das heißt, hier ist die Energiewende besonders wichtig. Ein Projekt zum Beispiel in der Ausstellung, das nennt sich tatsächlich auch passenderweise Powerhouse, Powerhouse Butterkoyer von einem norwegischen Büro Snøhetta, ist ein Gebäude, was auch in Norwegen steht, in Trondheim. Das ist das nördlichst gelegene energiepositive Gebäude der Welt. Das heißt, dass dieses Bürogebäude im Tagesmittel dank Photovoltaik, dank Wärmerückgewinnung aus der Abluft, dank einer sehr gut geplanten Materialwahl in diesem Gebäude in der Lage ist, im Tagesmittel mehr Energie zu generieren, als es selbst braucht. Und das gibt das dann dort in die Nachbarschaft ab, unter anderem auch an so einem Mikrobussystem, das dann darüber mit Strom versorgt wird.
Da fällt mir sofort ein, das Projekt des Kraftwerks oder Müllheizkraftwerks von Bjarke Ingels in Kopenhagen, der auf dem Dach ja so vor einigen Jahren eine Skipiste installiert hat. Welche Projekte sind denn, würden Sie sagen, wirklich gehaltvoll und bei welchen Projekten geht es eben auch um sowas wie Marketing oder einfach ein spektakuläres Erscheinungsbild?
Das ist oft ein schmaler Grat, gebe ich zu. Aber gerade in der Architektur gibt es da sehr viele ernsthafte Bemühungen. Ein anderes Projekt, das wir zeigen, ist von Werner Sobeck, Ingenieure und Architekten aus Stuttgart. Die haben da ebenso Gebäude entworfen, die sich eben energetisch selbst versorgen und deswegen nicht mal mehr an der Fernwärme hängen mussten. Die haben aber auch den ganzen Lebenskreislauf dieses Gebäudes oder dieser Ansammlung von Gebäuden mitgedacht. Also wie viel Energie fließt in den Bau, in die Materialien, die dafür verwendet werden, mit ein und wie kann man diesen ganzen Prozess besser gestalten. Das Projekt in Kopenhagen, das Sie ansprechen, Copenhill von Bjarke Ingels, das kommt bei uns auch am Rande vor. Man kann das so interpretieren, Problem des Greenwashings. Auf der anderen Seite natürlich ist es so, es passiert. Wir verbrennen unseren Müll, weil wir nicht wissen, wohin damit. Und häufig passiert das irgendwo versteckt. Die haben das in die Stadt hineingebracht, haben da draußen einen Freizeitpark gemacht, der auch rege genutzt wird. Und dann liegt es eigentlich an jedem selbst, der sich das anschaut oder auch besucht, drüber nachzudenken. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Also sie haben das Beste draus gemacht, aber besser wäre es natürlich, wenn es so ein Gebäude überhaupt nicht bräuchte.
Nicht alles ist konkret. Manchmal bleibt Design ja auch erstmal ein Prototyp oder sogar die Vorstufe davon. Welche Fragen stellen Designerinnen, die nach vorne weisen und welche Antworten finden sie?
Es gibt ja diese Branche des Designs, das Speculative, das spekulative Design und das Critical Design seit einigen Jahren, die eben gar nicht neue Produkte entwerfen wollen, sondern die eher Alltagsroutinen oder Konsumgewohnheiten hinterfragen wollen. Ein Projekt in der Ausstellung stammt von einem französischen Designer Pablo Bras und der hat unter dem Projekttitel Available Networks, also Netzwerke, die uns so zur Verfügung stehen, mal geschaut, was gibt es denn für Energieflüsse um das Haus herum, die wir nutzen könnten. Und was würde es bedeuten, wenn wir nur die nutzen? Zum Beispiel hat er dann in das Fallrohr, also wo das Wasser aus der Regenrinne runterkommt, wenn es stark regnet, so einen kleinen Generator reingebaut oder auf ein Windrad auf dem Dach, auf dem Kamin sitzend, auch einen Generator angelegt und dann mal geschaut, was kriege ich denn da an Energie raus und was kann ich dann damit anfangen? Natürlich nicht sehr viel, aber es geht so drum, mal zu schauen, wir sind so gewohnt, dass uns ständig Strom und Energie in Hülle und Fülle zur Verfügung steht und was würde denn passieren, wenn wir das mal kurz auch selbst generieren müssten und damit einfach ja Fragen aufzuwerfen über unseren Energiekonsum.
Also eine Ausstellung auch durchaus mit utopischen Zügen. Wie viel Utopie braucht es, wenn wir über eine von fossilen Brennstoffen autarke Zukunft nachdenken?
Ich glaube, es ist ein wahnsinniger Kraftakt, weil wir einfach 150 Jahre lang sehr gut jetzt und von Petroleum und Kohle gelebt haben und das natürlich auch unseren ganzen Wohlstand unterstützt hat, unsere ganzen Alltagsgewohnheiten, unser Mobilitätsverhalten und jetzt diese Umstellung sehr, sehr viel verlangt. Und ich glaube eben, Design kann da wahnsinnig viel leisten, wirklich diese manchmal auch utopischen Zukünfte zu visualisieren. Die Wahrheit wird natürlich irgendwo dazwischen liegen am Ende. Aber ich glaube, es kann so ein Antrieb sein, in die richtige Richtung zu gehen.
Jochen Eisenbrand, Kurator der Ausstellung Transform, Design und die Zukunft der Energie, zu sehen im Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Vielen Dank, Herr Eisenbrand, für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und so wie wir in diese Fazitausgabe gestartet sind, thematisch, so gehen wir auch raus. Denn in den Feuilletons von morgen wird ganz viel geschrieben über das Thema Buchmesse. Lotta Wieden hat sie gelesen. Zunächst geht es aber um was anderes.
Entsteht nun ein neuer Kult der Stärke? Droht gar eine Neuaufteilung der Welt? In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beschäftigt sich der russische Schriftsteller Viktor Jerofejew mit der Ungeheuerlichkeit des Anschlags auf die Moskauer Konzerthalle Krokus, bei der mehr als 130 Menschen ums Leben kamen. Vor allem aber lotet Jerofejew Putins mögliche Reaktionen auf den Anschlag aus. Putin, schreibt Jerofejew, wird diesen Terrorakt zweifellos für seine Zwecke nutzen. Aber wie wird das aussehen? Wird er das Ereignis zum Anlass nehmen, das Moratorium für die Todesstrafe aufzuheben? Wird er eine neue Mobilisierung beginnen? Wird er die Reste der Opposition kurz und klein schlagen? Alles ist möglich. Doch wen immer auch der Kreml zum Schuldigen des Terrorakts erklärt, die verhafteten Tadschiken, die Ukraine oder den hinter ihr stehenden Westen, auf jeden Fall wird er alles tun für die größtmögliche Eskalation des Hasses und zum Entfachen des Weltenbrandes. Ein neuer Kult der Stärke könnte sich breitmachen und am Ende könnte ein wiedergewählter Trump Putin in die Hände spielen und einer Neuaufteilung der Welt zustimmen. Düstere Szenarien in der FAZ, eher launische Überlegungen in der Welt. Wer wird Nachfolger von René Polisch an der Berliner Volksbühne, fragt Weltautor Jakob Heiner, um dann sogleich 12 Vorschläge aufzulisten, inklusive Wahrscheinlichkeitsangabe. Von Chris Derkon und Dieter Hallervorden, beide 10%, bis Nicolas Stehmann. Der sei gerade in Zürich gescheitert, könne in Berlin also ungestörter weiter postmodernalen. Wahrscheinlichkeit 40%. Ebenfalls hoch im Kurs Florentina Holzinger, die mit ihrem FKK-Feminismus zuverlässig die Säle fülle, 60%. Und schließlich Matthias Lilienthal, der in Berlin und München erfolgreich bewiesen habe, dass er Theater mit Grandezza zugrunde richten könne, 80%. Das große Thema an diesem 25. März jedoch ist, die Bilanz der gerade zu Ende gegangenen Leipziger Buchmesse. Eine sehr gemischte. Während die FAZ das tolle Programm bei gleichzeitig prekärer werdenden Bedingungen lobt, bemerkt die Süddeutsche Zeitung eine Endzeitstimmung, die an jedem Tisch sitzt und sich großzügig nachschenken lässt. Dirk Knipphals in der Tageszeitung hält fest, es gab interessante Gespräche, zufriedene Gesichter, doch die offiziellen Claims und Statements seien seltsam leer und fragwürdig gewesen, wie verrutscht. Knipphals schreibt, mit dem Motto der Messe fing es an. Es begrüßte einen von Plakatwänden, als man aus dem Zug stieg, und verfolgte einen auf ausgelegten Flyern bis ins Hotelzimmer. Who's still reading, lautete es. Wer liest noch? Das vermittelte etwas arg Defensives, als würde man sich von vornherein auf einem untergehenden Schiff befinden. Und dann war da noch die Sache mit diesen Demokratiepappen. Bei der Eröffnungsveranstaltung im Leipziger Gewandhaus hatte das Publikum Pappschilder in verschiedenen Farben hochgehalten, auf denen stand »Demokratie wählen jetzt«. Knipphals, das sollte offenbar Geschlossenheit demonstrieren und als kraftvolles Zeichen in die Welt gesendet werden. Ein profundes Missverständnis, denn Demokratie werde so zum bloßen Slogan degradiert, Vielfalt zur bloßen Buntheit. Der Soziologe Armin Nasei habe dazu passende Worte gefunden. Er sprach von ausgestellter Tugendhaftigkeit, die einen starken Eindruck von Selbstgerechtigkeit erzeugt.
Das war die Kulturpresseschau von Lotta Wieden. Und das war Fazit in dieser Sonntagnacht. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und Ihnen eine angenehme Nacht.